Witzig.
Ja, ich habe auch schon mein halbes Bier getrunken.
Naja, so richtig halb ist es nicht. Da ist die richtige Notiz. Hallo Paula.
Hallo Daniel.
Hallo liebe Zuhörerinnen.
Hallo liebe Zuhörer.
Herzlich willkommen zum Spätfilm. Yay. Wir sind in Folge 68, glaube ich, und sprechen nun endgültig über Wonder Boys und schließen damit vorläufig die Reihe Daniels Lieblingsfilme ab. Und mehr zum Film sage ich später, denn wir plänkeln ja jetzt erstmal vor, so wie wir es immer machen. Und da muss ich noch Platzierungen wieder nachreichen. Her landete auf einem hervorragenden 14. Platz und der Schatz im Silbersee auf einem ernüchternden Platz 45.
Das ernüchtert dich.
Nee, also ihn sollte das ernüchtern.
Ach so, also das ist jetzt das Ranking unserer Sterne- oder Punktevergabe, ja?
So sieht's aus.
Okay, ja dann. Also. Naja. Hat er auch nichts Besseres gekommen. Verdient. Also.
Mhm. Dann, wie angekündigt, endet mit dieser Folge, der Veröffentlichung dieser Folge, die Abstimmung über das Jahrzehnt, aus dem wir einen Anime-Film besprechen werden. Und die 80er haben da einen Start-Zielsieg hingelegt. Mhm. Und wir werden uns also einen Anime-Film aus den 80ern zu Gemüte führen.
Ja, da bin ich ja gespannt.
Das wird als nächstes entschieden, dann welches ist. Ich tippe ganz hart auf Akira.
Ich kenne gar nichts.
Akira habe ich sogar schon mal gesehen. Der hat mich ja ziemlich geflasht. Allerdings war ich auch nicht nüchtern. Das ist bei dem Film sehr beeindruckend, wenn man den nicht nüchtern guckt. Mehr Lust hätte ich eigentlich auf Nausicaa und das Tal der Winde oder so ähnlich. Ich werde hier auf alle Fälle beide vorschlagen, aber wir machen es auch wieder so, dass ihr natürlich Filme vorschlagen könnt. Irgendwie in den 80ern gibt es ja einiges an Anime. Cool wäre es, wenn ihr Filme nimmt, an die wir auch irgendwie rankommen. Es ist irgendwie witzlos, wenn ihr jetzt irgendeinen Film, den ich nur als Japan-Import kriege, nimmt, dann wird es sehr schwer, den zu besprechen. Aber wenn es halt irgendwie Film ist, die ich kaufen kann oder die es auf irgendeinem Streaming-Portal gibt, dann ist das alles easy. Ja. Hast du schon mal gelogen über ein Buch, von dem du behauptet hast, du hast es gelesen und hast es dann eigentlich nicht, hast es aber in Wirklichkeit nicht getan?
Nicht, dass ich wüsste, ne. Nee, hast du das gemacht?
Ich weiß, nee, kann mich auch nicht jetzt konkret erinnern. Aber der Guardian hat mal eine Umfrage gemacht und hat die 10 meist gelogenen Bücher herausgefunden, also Bücher, von denen Menschen behaupten, na, die habe ich gelesen, in die sie aber in Wirklichkeit nicht gelesen haben. Also internationale Literatur mit Schwerpunkt auf englischsprachige Literatur, was glaubst du, steht auf so dieser Liste? Was kannst du dir vorstellen?
Ich hab überhaupt keine Vorstellung, weil ich noch nie mir Gedanken darüber gemacht habe, dass es überhaupt so sein könnte, es dass sind, jemand behauptet, er hätte was gelesen.
Es sind alles Klassiker und die meisten habe ich zumindest mal schon was von gehört. Ein paar habe ich sogar gelesen, ungelogen. Zum Beispiel Nummer 1. Das meistgelogene Buch ist 1984 von George Orwell. Sagen die meisten Leute, habe ich gelesen, aber haben sie dann doch nicht gelesen.
Ja, aber warum? Also in der Schule kann man das vielleicht behaupten, ja, indem man halt irgendwie einen Aufsatz mitschreibt und man hat es nicht gelesen, sondern nur das Hörspiel gehört oder nein, sowas kenne ich halt.
Das wird aber ja auch ganz gerne in Internetdiskussionen angeführt, nicht? Und da kann ich mir ganz gerne vorstellen, dass jemand sagt, oh, der Zustände hier wie in 1984 und dann sagt jemand anders so, ja, hast du das Buch eigentlich gelesen? Ja, klar. zack hast
du. Ja gut, aber man kann das ja auch sagen, ohne es gelesen zu haben, weil die Rahmenhandlung dürfte ja bekannt sein.
Ich glaube, dass so die Lüge zustande kommt, glaube ich. Bei dem speziellen. Auf Platz 2 ist Krieg und Frieden von Tolstoi.
Ah, das habe ich nicht gelesen.
Ich auch nicht. Platz 3, Great Expectations von Charles Dickens.
Das sagt mir nichts.
Ich kenne nur die Verfilmung von, habe ich schon mal drüber geredet, der Regisseur von Children of Man.
Von dem Regisseur von Children of Men. Ja,
dieser Mexikaner, aber nicht der schlechte Iñárritu, sondern der gute, aber ist ja auch egal.
Schlechte Mexikaner.
Nicht schlechte. Platz 4, Der Fänger im Roggen von J.D. Salinger. Haben wir beide gelesen, gell? Du hast noch gar nicht so lange
her. Ja, 84 hast du doch, also habe ich auch gelesen.
Ja, habe ich auch gelesen, ja. Siehste. 5, A Passage to India vom E.M. Forster. Habe ich noch nie was von gehört.
Sag mir auch nichts.
Platz Nummer 6, Der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien. Sind wir gerade dabei, nicht um hier euch auch mal ein Herz abzugeben. Gestern Abend haben wir erst wieder gelesen. Wir haben ja den ersten Band in dem großen Doesn't Matter Special schon besprochen, im Gegensatz zum Film oder vergleichend mit dem Film. Band 2 sind wir jetzt seit irgendwie August letzten Jahres dran.
Vielleicht schaffen wir es bis Weihnachten.
Nee, ich dachte so wahrscheinlich wieder bis August. Das kriegen wir hin, oder? Wollen wir ein bisschen Urlaub mitnehmen?
Ach, da haben wir keinen Fernseher.
Wir uns jetzt einfach mal ein bisschen rein. Platz 7, To Kill a Mockingbird. Hab ich nicht gelesen auch.
Von wem ist es?
Von Harper Lee. Das ist auch so eine ganz berühmte Verfilmung. Crime and Punishment von Dostoevsky, wer ist das auf Deutsch?
Schuld und Sühne, schätze
Schuld
ich.
Schuld und Sühne von
Dostoevsky. Das habe ich gelesen.
Ich nicht. Stolz.
Solltest du lesen, ist wirklich gut.
Ich habe mal doch, das, du hast mir gut. schon mal gesagt, aber ich hatte diese Weißen Nächte, dieses kurzen Band von, und Dostoevsky war so voll nicht mein Ding.
Aber die Weißen Nächte ist halt genau das, also, ja doch, man könnte schon fast sagen, das Gegenteil von Schuld und Sühne, weil die Weißen Nächte sind nur ganz kurz und Schuld und Sühne ist sehr lang.
Ja, aber das Problem war, dass diese Probleme, die Protagonisten hatten, mir so fremd waren, dass ich halt irgendwie, also das waren halt einfach so typische 19. Jahrhundert Probleme und dem konnte ich nichts abgewinnen.
Aber gesehen. Das wird bei Schuld und Sühne anders sein.
Wieso meinst du
das? Weil ist universeller? Ja, sicher, weil der Raskolnikow, der bringt ja jemanden um. Und kommt dann halt mit diesem Mord einfach nicht klar. Also das ist ja ziemlich zeitlos. Ja. Das verfolgt ihn dann so.
Anyway, vielleicht lese ich ja dann doch nochmal irgendwas.
Ja, das ist wirklich gut.
Stolz und Vorurteil von Jane Austen auf Platz 9.
Hab ich nicht gelesen.
Und auf Platz 10 Jane Eyre von Charlotte Bronte.
Hab ich auch nicht gelesen.
Charlotte Bronte.
Aber die beiden sollte ich vielleicht mal lesen.
Ja, Jane Austen ist ja.
Ist das nicht auch irgendwie so eine Frühform von feministischer Literatur?
Ja, auf jeden Fall.
Beides auch?
Ja, irgendwie? Also es war für uns heutzutage, glaube ich, auch ziemlich altbackend wieder, aber allein so das Innenleben von Frauen beschreibend war halt ziemlich Deal Changer. Game Changer.
Also ich mag ja diese Bücher hier von Zola, Therese Racquin, von Effie Priest, vom Fontane. Fontane.
Was?
Und was gehört noch dazu? Madame Bovary? Genau.
Ist das nicht dieser?
Das ist alles das gleiche Thema. Fand ich alles auch mal, habe ich auch alles hintereinander gelesen, weil ich das so, das mich mal so angefixt hat. Dann gehören die vielleicht dazu. Ist Stolz und Vorteil das mit dem Mr. Darcy?
Ja, also Stolz und Vorteil ist diese
auf dem Dachboden.
Bridget Jones Geschichte halt. Also natürlich 19. Jahrhundert und viel Kleider und viel weniger.
Ja, Schokolade zum Frühstück. Also Bridget Jones habe ich tatsächlich auch gelesen.
Aber die Geschichte ist die gleiche so irgendwie so von wegen die.
Gut, das schreibe ich mir alles gleich mal auf.
Mach das mal.
Kann ich mir zum Geburtstag wünschen. Oh ja, Ich wünsche mir die beiden Bücher zum Geburtstag.
Da muss Stolz ich mir und Vorurteil ja. und Jane, ja. Okay, cool. Habe ich was ich dir schenken kann. kommen wir zu was vollkommen anderem, aber ich habe hier was super Geiles entdeckt. Das muss ich teilen mit euch. Und zwar gibt es jetzt eine Simpsons-Suchmaschine. Du kannst in allen Folgen der Simpsons suchen und halt immer die entsprechende, das entsprechende, der entsprechende Screenshot einer Szene finden. Frinkyack heißt die Seite. Mhm. Sag mal irgendein Thema zum Beispiel. Du kannst
jetzt, das wollte ich gerade fragen, was kann man da finden jetzt genau?
Wer ist die Frau? Jane Austen?
Such doch mal.
Jane Austen mache ich jetzt. Ich suche jetzt
Ach so.
Jane Austen?
Oh, Austen. Und jetzt kommen da lauter Szenen
jetzt schon. Jetzt kommen da Fotos von Szenen.
Als Suchergebnisse.
Die, zum Beispiel, wie sieht man hier Lisa, die vor einem Buckmobil steht. Das scheint ja zu passen. Mhm. Und dann, wenn wir mal so eins anklicken, hier ist so ein Humor mit sowas
im Kopfverband. Mit der Frikadelle.
Mhm. Und.
Itchy und Scratchy. Oh, ich hasse Itchy und Scratchy. Muss aber man eigentlich.
Stand irgendwie hatte ich da beim letzten Mal mehr Text, wo das drin stand, wie es überhaupt zu der Verbindung kam. Ach so, Jane Fonda, da hat es jetzt verpeilt.
Anyway. Such doch mal nach Fallout Boy. Aber das ist ja dann einfacher. Out.
Ja, da haben wir ihn schon gleich. Fallout Boy, das ist die ganze Folge. Da haben wir lauter Screenshots aus der Folge. Tja, ja. Wir können auch mal nach Wonder Boy suchen. Der heutigen Folge. Wonder Boys, gab's da was zu in den Simpsons?
Anscheinend schon, ja.
Oh, nothing found. Oh. Try again. Tja, das sagt einiges über den Film aus, dass die Simpsons sich ihm nie gewidmet haben. Ich verlinke das für euch bei uns im Blog. Es ist ein großer Spaß. Ein großer Spaß ist hoffentlich auch.
Nein, das ist auch sehr spannend hauptsächlich.
Erste Kapitel von.
Ich lehne mich
den
zurück.
Rettern von New York, wie alles begann. Wie alles begann. Es ist Montagmorgen, 8 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, klingt eine Stimme aus einem LKW-Radio. Oh Mann, ey. Dann quietschen, bremsen. Und der Fahrer steigt aus. Er steht vor der Firma Yellowstein, die Kühlschränke herstellt. Ein Mann kommt aus dem Hauptgebäude und geht zu dem LKW-Fahrer. Na, ist die Ladung endlich da? Sie sind ja reichlich spät dran, sagt er. Da sagt John Heavens, ich glaube, das ist der Nachname, H-E-F-E-N-S, der LKW-Fahrer. Dafür kann ich nichts. Auf dem Weg war eine Baustelle. Also gut, hier ist Ihr Geld. Hey, das sind nur $250. Ich kriege aber doch $500. Nur wenn Sie pünktlich gekommen wären.
Oh.
Jetzt reicht's mir aber. Seit einem Monat schulden Sie mir den vollen Lohn. Ich kündige. Ein paar Tage später in einer Süßwarenfabrik läutet die Glocke zur Pause. Und ein gewisser Jack Everlast liest die Zeitung. Milchpreise steigen. David Hasselhoff bringt ein neues Lied raus.
Super. Was, welche die Mietpreise oder Milchpreise?
Milchpreise steigen. David Hasselhoff bringt ein neues Lied raus. Suche Detektivteam. Aha, endlich mal was Gescheites. Wie geil, steht alles auf der gleichen Seite, oder wie?
Auf der Titelseite.
Ja. Vielleicht können die so jemand wie mich gebrauchen. In der chemischen Abteilung von oh Gott. Rapstader gönnt sich Harry New eine Zeitungspause.
Ich finde es halt auch extrem schwierig, den Roman in dieses amerikanische Setting zu packen, ja, für so einen Drittlesler. Also das mit den Namen ist schon echt schwierig. Ja. Ich kann schon nachvollziehen, dass es nicht so leicht war, ja.
Ja, ja. Suche Detektivteam, aber es hat mich auch keiner gezwungen. Aha, da melde ich mich an. In einem Judo-Club hört gerade das Training auf. Ein Schüler geht zu seinem Meister.
Wir wechseln ja hier echt ziemlich schnell die Szene.
Ja, es ist so schon durch diesen Fernsehserien-Stil.
Schneller Schnitt, ja. Und alles passiert gleichzeitig. Ja, ist interessant. Hm.
In einem Judo-Club hört gerade das Training auf. Ein Schüler geht zu seinem Meister. Hey, Mr. Jordan, geben Sie doch zu, dass Ihnen die Arbeit hier keinen Spaß macht. Was heute in der Zeitung stand, wäre besser für Sie.
Schmeiße mit dem Käsergatame auf den Boden.
Okay, ich werde mal drüber nachdenken. Und zu guter Letzt im Schwesternzimmer des Channel-Krankenhaus.
Aha.
Aber hier Genitiv, nicht? Das Channel-Krankenhaus. Ja. Hallo Monika, was steht denn in der Zeitung? Oh, nichts, nur so etwas von einem Detektivteam. Toll, da melde ich mich an. Wetten wir, dass die keine Frauen nehmen? Oh. Wetten doch? Nein, doch. Ich wette um $50 das nicht. Ich wette dagegen.
Super.
Ein paar Tage später in einer kleinen Werkstatt von New York. Sie also haben sich gemeldet, sagt ein gewisser John. Ich bin dafür, dass wir uns mit dem Vornamen anreden.
Oh, ja.
Ich heiße John, ich heiße Jack, ich heiße Julian, ich heiße Harry, ich heiße Bonnie. Okay, wer kann was? Sehr wichtige Frage. Wer kann was?
Heute ersetzt durch, was sind Ihre Stärken und Schwächen? Ich frage mich, wo da der Unterschied ist.
Ja, ich kann gut maskieren.
Was? Sagt die Frau, oder?
Ich vermute, aus der Folge der Namen her, sagt es jetzt Jack.
Ach so.
J-A-K, nicht? Um mal meine Erinnerung zu rufen. Jack.
Jack.
Ich bin Erfinder. Das dürfte dann von Julian stammen. Ich kann Kampfsportarten. Ja, das dürfte Harry sein. Und ich kann kochen und verarzten.
Oh.
Okay, dann wäre ja alles geklärt. Ende des Kapitels.
Ey, voll eins auf die Nuss, ja. Ich kann kochen. Unglaublich.
Aber ich hab's ja gesagt. Also, das ist jetzt nicht unbedingt politisch korrekt.
Ja, aber es freut mich umso mehr, dass du eine Wandlung in deinem Geiste wahrgenommen hast.
Ja, danke. Hätte mich aber auch selbst ein bisschen enttäuscht, wenn
du auf dem Stand eines 10-Jährigen.
Ja, wahrscheinlich so 10 Jahre alt, vermute ich. Wir müssen wieder ernst werden. Denn wir müssen eine Triggerwarnung aussprechen.
Mhm.
Also Triggerwarnungen sind ja eigentlich was sehr Sinnvolles. Das heißt also, Menschen, die traumatische Erlebnisse hatten, davor zu warnen, dass im Internet nun ein Content folgen kann, der dieses Erlebnis triggert. Ja, dadurch, dass du halt da im Internet sehr leicht drüber stolpern kannst, finde ich das sehr Vernünftiges, hat allerdings auch teilweise bizarre Formen ausgenommen. Zum Beispiel gab es ja mal, als die Geschichte mit den Selfies so anfing, so eine witzige Gegenbewegung, dass die Leute Shelfies gemacht haben, also Fotos von Bücherregalen, wo ich dann irgendwie mal einen ziemlich absurden Text gelesen habe, von wegen, man sollte da Triggerwarnungen geben, denn es gibt ja Leute, die hätten keinen Zugang zu Bildung und für die wäre das ja voll traumatisierend, dann jetzt irgendwie Fotos von Büchern zu sehen. Ja, das meine ich halt. Man kann es echt übertreiben. Aber wir werden heute um ein Thema sprechen, wo eine Triggerwarnung unbedingt notwendig ist, denn dafür musst du uns jetzt erklären, was der Werther-Effekt ist.
Ach so, ich wollte gerade eigentlich noch fragen, ob nicht die Triggerwarnung selber schon triggert.
Naja, also in dem Moment gibt es halt der Person.
Triggern könnte.
Ja klar, aber wenn du es ja nicht machst, und ist halt trotzdem netter, als wenn jemand dann so einfach in den Content reinstolpert.
Ja gut, aber ein Trigger ist ja ein Auslöser, der nicht unbedingt bewusst wahrgenommen
wird. Ich weiß, aber ich glaube halt, wenn wir heute explizit über Suizid ganz viel sprechen werden, dann kann es halt bei Menschen, die unter Depressionen leiden und Suizidgedanken haben, wahrscheinlich stärkere Gefühle auslösen, als wenn wir sagen, schaltet ab, wenn es euch geht, sucht euch Hilfe. Depressionen sind heilbar. Es ist eine sehr schwere, eklige Krankheit. Sucht euch jemanden, mit dem ihr darüber sprechen könnt. Es gibt Profis dafür, Ärzte und Ärztinnen.
Gell.
Und Therapeutinnen und Therapeuten. Erzähl mal, ja, was der Werther-Effekt ist, warum wir jetzt das ansprechen.
Also, der Werther, beziehungsweise der Titel lautet Die Leiden des jungen Werther oder jungen Werthers, je nachdem, welche Auflage man liest, von Johann Wolfgang von Goethe damals schon?
Nee, ich glaube noch
oder nicht. Noch nicht? Je nachdem, welche Auflage man liest. war halt zu seiner Zeit irgendwie so ein Bestseller unter den jungen Männern vor allem wahrscheinlich und hat einen regelrechten Hype ausgelöst. Der Protagonist dieses Briefromans setzt am Ende des, natürlicherweise des Romans, also natürlicherweise des Endes des Romans, seinem Leben ein Ende. Und zwar mit voller Absicht. Und ja, das hat halt, also weil dieser Roman halt von den jungen Menschen seiner Zeit sehr empathisch aufgenommen wurde, dazu geführt, dass viele sich umgebracht haben. Also der Werther war halt dermaßen in Mode, dass die Kerle, die den gelesen und toll fanden, sich nicht nur wie der Werther gekleidet hatten, es waren wie ein blauer Frack und gelbe Hosen oder so, sondern tatsächlich dann halt ihn auch nachgeahmt haben in seinem Suizid.
Und das ist halt so zu einem stehenden Begriff geworden, weil es halt einfach statistisch nachweisbar ist, dass wenn es zum Beispiel Medienberichte gibt über prominente Suizide, dass dann die Suizidrate in der Folge darauf ansteigt, weil das eben zu entsprechenden Nachahmungen führt.
Ja, oder vielleicht halt auch ein Auslöser dann ist. Es wird ja, also.
Ja, da bin ich nicht genug.
Ist ja auch unterschiedlich wahrscheinlich,
Psychologe für, ja, um das beurteilen zu können. Ich würde jetzt so aus dem Bauch heraus sagen, dass wahrscheinlich, also dass natürlich eine ernste Depression dann schon vorliegen muss und wahrscheinlich die Leute mit dem Gedanken gespielt haben, aber das halt zu so einem zusätzlichen Motivationsschub führen kann, so der hat es auch geschafft, sich, weil für die ist es ja ein Gefühl der Erlösung, wenn sie denken, sie können dem Leid jetzt entkommen.
Genau.
Ja. Aber wie gesagt, ist Depression fiese Krankheit, aber heilbar. Von daher sucht euch Hilfe, wenn ihr euch entsprechend fühlt.
So, what was it about? Your book. What was the story?
I don't know.
What he means is it's difficult to distill the essence of a book sometimes because it lives in the mind.
But you got to know what it was about, right? If you didn't know what it was about, why were you writing it?
I couldn't stop.
Kommen wir zu dem Film. Was haben wir denn gesehen?
Wonder Boys.
Das ist korrekt. Hat er dir gefallen?
Ob er mir gefallen hat? Ja.
Wie hat er, habe ich gefragt.
Ja.
Wie? Ja, okay. interessant. Also mir hat er auch gut gefallen. das war ja auch wieder so ein Testballon, ganz ähnlich wie bei ach ja, ich finde den Titel, dieser mit den Jungs, die die Leiche suchen, Stand By Me. Ist es hier ganz ähnlich, dass ich diesen Film halt in meinem Studium entdeckte, der für mich absolut mein Lebensgefühl widerspiegelte. Ich total begeistert war, ihn zweimal kurz Folge gesehen habe, beim zweiten Mal auch schon mit dir und dann seit 10 Jahren nicht mehr. Und ich jetzt gespannt war, wie es ist, diesen Film wieder zu besuchen, ob der mich immer noch so fasziniert. Und ich fand ihn immer noch ziemlich cool. Mhm. Ich finde, vielleicht nicht mehr so die ganz, ganz große Liebe, aber das ist tatsächlich halt einfach nur, weil ja ein Film auch immer auf meinen geänderten Charakter trifft. So, ich bin jetzt halt auch älter, andere Lebensumstände, aber ich kann das schon noch irgendwie ziemlich gut nachempfinden.
Ich habe mir auch gedacht, dass man den eigentlich doch öfter mal anschauen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Und ich gebe außerdem eine Prognose ab, dass ich glaube, dass der Film auch in den zu den am wenigsten, dass die heutige Folge zu den am wenigsten gehörten Folgen unseres Podcasts gehören wird.
Weil jetzt alle abgeschaltet haben wegen der Triggerwarnung.
Das hoffe ich nicht, dass wir so viele depressive Menschen unter unseren Hörern haben. Nein, weil der Film so eklatant gefloppt ist, dass du, wenn du Leuten erzählst, so von Wonder Boys, die meisten Leute nur sagen, hä? Naja, also ganz unten bei uns stehen, ich glaube, der die am wenigsten gehörte Folge war Is Happened One Night, was ja einfach ein ziemlich alter und hier auch nicht mehr so bekannter Film ist. Und die zweitwenigst gehörte Folge ist Born to the Feel, da hatte ich das auch schon prognostiziert und lag richtig, weil ich hatte ja selbst enorme Schwierigkeiten, die DVD zu bekommen, und da haben sich wahrscheinlich auch viele Leute gesagt, so, was soll ich mir die Folge anhören, wenn ich den Film nicht kenne. Und so wird es heute wahrscheinlich auch sein. Prognose. Aber das ist ein versteckter Edelstein, dieser Film. Den kann man sich durchaus mal reinziehen. Der macht sehr, sehr viel Spaß. Und das ist das Kunststück so. Obwohl es in dem Film über weite Strecken um Depressionen und Suizidgedanken auch immer wieder geht, ist es halt eine Komödie und eine echt launige, kurzweilige. Nicht irgendwie so
schäbig. Aber nicht der Art, dass sie sich irgendwie lustig machen würde über Suizidanten oder Depressive. Nee, ja, so ist es nicht.
Es ist halt auch nicht so Schenkelklopferhumor, sondern es ist eher so was zum Schmunzeln.
Naja, also das ist der Humor besteht auch darin, dass dem Dr. Professor Tripp so blöde Sachen immer wieder passieren. Oder?
Ja.
So ein lauter.
Da kommen
irgendwie wir, so viel Pech.
Lass uns mal die Eckdaten ansprechen, weil dann können wir da gleich nämlich noch was auf das Thema weiter eingehen. Der Film stand aus dem Jahr 2000. Regie führte Curtis Hanson, der eine sehr spannende Filmografie hat. Sein Debüt war Sweet Kill im Jahr 1972. Sein erster großer Erfolg war 20 Jahre später, 1992, The Hand That Rocks the Cradle, im Deutsch Die Hand an der Wiege, so ein Psychothriller. Sein mit Abstand erfolgreichster Film ist wahrscheinlich 1997 L.A. Confidential, ein Film, der eine riesige Fangemeinde hat, die zum Beispiel Second Unit hat ihn vor einem Jahr oder so besprochen im Rahmen der ihrer Reihe Beste Filme aller Zeiten. Also so einen Status hat L.A. Confidential. Dann 2000 kamen die Wonder Boys. 2002 8 Mile ist auch noch ziemlich bekannt hier mit Eminem in der Hauptrolle, der quasi sein Leben selbst spielt. 2005 In Her Shoes, weiß ich jetzt auch nicht, warum ich den aufgenommen habe. Irgendwie war
gibt's Eminem eigentlich noch?
Ja. Und 2012, sein bisher letzter Film war Chasing Mavericks. Das Drehbuch stammt von Steve Gloves, der auch unbescholtener Bürger im Drehbuch schreiben ist. Der hatte 1989 das passt ja super. Ja, ne? 1989 hatte der seinen Durchbruch mit The Fabulous Baker Boys, wo er auch Regie führte und Drehbuch, wie gesagt.
Ist das mit den Baldwins?
Ich glaube, einer zumindest.
Irgendeiner von denen.
Ja, ich meine den auch mal gesehen zu haben. Und das ist nicht auch irgendwie Michelle Pfeiffer oder sowas. Jedenfalls hat er danach irgendwie erstmal eine Karrierepause vom Drehbuchschreiben hingelegt. Ich weiß nicht, was er dann gemacht hat, aber Wonder Boys war sein Comeback quasi. Und danach brach er durch die Decke, indem er nämlich den Job ergatterte, die Drehbücher für Harry Potter zu schreiben, und hat dann 7 der 8 Potter-Drehbücher geschrieben. Außerdem noch 2012 The Amazing Spider-Man, also das viel zu frühe Reboot von Spider-Man. Das Budget von Wonder Boys lag bei 15 Millionen Dollar, also schon ziemlich üppig für so einen kleinen Film, was ihm auch wahrscheinlich das Rückgrat gebrochen hat. Wir werden darauf zurückkommen. Und die Besetzung ist aber, da wird wahrscheinlich auch viel des Geldes hingeflossen sein, nämlich hochklassig in der Hauptrolle spielt Michael Douglas, Professor Grady.
Der heißt doch Grady Tripp. Der sagt immer Professor Grady Tripp und Grady ist sein Vorname. Ah, okay,
dann habe ich das falsch aufgeschrieben. Grady spielt.
Ja, ich bin mir nicht sicher, weil ich finde Professor Tripp irgendwie so komisch.
Ja, ich weiß
es nicht. Weil der doch immer kifft, aber deswegen dachte ich, es ist vielleicht der Spitzname innerhalb des Films.
Ich weiß es nicht. Anyway. Frances McDormand, die wir auch schon hatten im wunderbaren Film Fargo, spielt seine Geliebte Sarah. Tobey Maguire spielt James. Robert Downey Jr. spielt Terry, also Spider-Man und Iron Man am Start. Beide natürlich noch vor ihrem großen Durchbruch.
Ja, Tobey Maguire sieht auch schon aus wie Spider-Man, aber Robert Downey Jr. sieht irgendwie 20 Jahre jünger aus.
Ja, obwohl das ja eigentlich schon nach seinen oder mitten in seinen Drogeneskapaden war. Ja, der ist jetzt halt auch einfach alt, weißt du. Und außerdem noch Katie Holmes spielt Hannah, schön. Und das Genre, da wird es nämlich ganz spannend, ist eine Komödie, vielleicht auch eine Tragikomödie. Und wiederholt habe ich gelesen, es sei eine Screwball-Komödie. Mhm. Da werden wir uns nachher ausführlich noch miteinander auseinandersetzen müssen. Ob es sich hier um einen Screwball-Film handelt.
Natürlich schwierig, ne?
Wir hatten das Thema beim schon angesprochenen Film It Happened One Night, haben uns schon mal mit Screwball auseinandergesetzt. Ja, erzähl uns doch mal die Handlung in 5 Sätzen, Paula.
Also, Professor Tripp ist ein Professor für kreatives Schreiben oder so. Schreiben an einer Privatuniversität. Also sieht sehr privat aus.
Ich habe keine Ahnung. Uni von Pittsburgh.
Von Pittsburgh, ach siehste. Er ist bekannt geworden durch seinen Roman Die Tochter des Brandstifters. Der Roman, der hängt ihm halt nach, weil immer noch ihn die Menschen darauf ansprechen und wie der Roman ihr Leben verändert habe.
Das ist quasi sein Fänger im Roggen.
Sein Fänger, ja. Und dann hat er in einem seiner Seminare, hat er einerseits die Hannah sitzen, die auch bei ihm zur Untermiete wohnt, die mit einem jungen Mann aus dem gleichen Seminar befreundet ist, mit James, also mit Tobey Maguire. Und Tobey Maguire ist das relativ begabt auch, was das Schreiben angeht, aber
der hat Probleme.
Ja, also der offen, es stellt sich heraus, ich weiß gar nicht, ob der depressiv ist. Also er ist auf jeden Fall sehr melancholisch und lebensabweisend, lebensmüde weiß ich jetzt nicht. Also der schreibt halt düstere Geschichten immer
auch. Genau, und ist auch fasziniert von Suizid, redet da auch oft drüber.
Stimmt, der kennt ja irgendwie alle Todesarten aller Prominente. Also nicht.
Und läuft schon mal mit einer geladenen Knarre in der Hand im kalten Winter rum.
Stimmt. Dann hat Professor Tripp noch eine Beziehung zu der Frau des Kanzlers der Universität, an der er arbeitet.
Nein. Sie ist die Kanzlerin. Er ist aber noch fataler für ihn sein Chef, nämlich quasi der Leiter seines, wie sagt man, Instituts.
Ach so.
Sie ist die Kanzlerin der Universität und er ist der Literaturinstitutschef.
Ach so. Ich dachte, hatte immer gedacht, sie sei nur die Frau des Kanzlers.
Nein. Ah. Das ist schon auch.
Ja, man sieht sie da halt nie agieren, sondern es ist immer nur ihr Mann, der da irgendwie.
Ja, weil es ja dieses, es spielt zur Zeit eines Literaturfestes.
Das Wordfest.
Genau, die Literaturinstitut gerade.
Lustig, ist Fest auch so ein Germanismus im Amerikanischen oder wie?
Würde er vermuten, dass er aus dem Lateinischen kommt.
Fest. Ja. Okay.
Festum.
Genau. Stimmt, ja, das ist Latein. Festum. Professor Tripp hat eine Frau, die ihn gerade verlassen hat, die kommt aber nur verbal vor. Ach, ihre Schwiegereltern sieht man noch. Emily heißt sie.
Sein Verleger kommt in die
Genau.
Stadt.
Genau, Terry. Genau, und der setzt ihn unter Druck. Der möchte wissen, wie weit Professor Tripp mit seinem neuen Buch ist. Ja, und der hat halt irgendwie schon unheimlich viele Seiten geschrieben. Ich glaube, 5000.
Sein Lektor, nicht sein Verleger, entschuldige.
Das ist so die Rahmenhandlung, genau.
Der Hund,
ja. Und es gibt irgendwie anlässlich dieses Wordfestes gibt es eine Party im Haus der Kanzlerin und ihres Mannes, zu der auch James, dieser traurige Student, kommt.
Ja.
Und um den aufzuheitern, zeigt Professor Grady ihm die Jacke von Marilyn Monroe, die im Safe des Kanzlers hängt.
Die sie bei ihrer Hochzeit getragen hat.
Der junge Mann also entwendet diese Jacke und er schießt auch noch den blinden Hund des Kanzlers aus Notwehr. Und diese Ereignisse führen dann dazu, dass James bei Professor Tripp einzieht.
Also ich würde einfach es abkürzen mit, das führt sie dann von einer absurden Katastrophe in die nächste, dass sie halt die Hundeleiche loswerden müssen, die Jacke wieder beschaffen. Zwischendurch wird ihnen dann noch das Auto geklaut.
Gleichzeitig versucht Grady noch sein Buch irgendwie fertig zu schreiben, beziehungsweise seinen Lektor von dem Buch fernzuhalten, damit er nicht mitkriegt, dass es nicht im Ansatz fertig ist, obwohl es schon so lang ist.
Außerdem so ist die Frau, also seine Affäre, schwanger von ihm.
Genau.
Und das Ganze kulminiert eigentlich in einer Szene, wo dann der Roman vom Winde verweht wird. den er natürlich in den 90ern noch auf Schreibmaschine mit nur einer Kopie geschrieben hat.
Also ohne Kopie.
Genau, ohne Kopie. Einzige Kopie wird da in den örtlichen Fluss in Pittsburgh geweht. Und er hat sein 5000 Seiten Manuskript, sein unvollendetes, verloren. Was sich dann aber quasi als Glück herausstellt, denn das gibt ihm dann die Chance, neu anzufangen und ja, sein Leben in den Griff zu kriegen. Aber das ist dann, damit ist endet der Film eigentlich.
Ja, aber das kann man vielleicht auch noch spoilern, dass er am Ende mit der Kanzlerin zusammen das Kind bekommen hat.
Genau, dass sie ihren Mann verlässt.
Und er schreibt auch an seinem nächsten Buch.
Genau, und das dürfte dann eben das Buch Wonder Boys sein, was er ja die ganze Zeit im Voice-Over auch begleitet hat. So würde ich das interpretieren, das ist ja. Denn das kannst du uns ja jetzt, wenn wir in die Produktion einsteigen, diese These noch verstärken, indem du uns den ersten Produktions-Fun-Fact nennst.
Der Fun-Fact? Und zwar ist das Drehbuch nicht vom Himmel gefallen, ja, sondern der Film basiert auf dem gleichnamigen zweiten Roman von Michael Chabon. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. No. Chabon? Naja. Michael Chabon. Und zwar ist dieser Roman autobiografisch gefärbt und handelt von Chabons Arbeit an seinem nie realisierten Roman Fountain City. Es wäre jetzt natürlich cooler, wenn man wüsste, wer Michael Chabon ist.
Eben, der Autor, der Wonder Boys geschrieben hat. Ja, es geht auch eher darum, dass er quasi Grady ist. Also dass du halt deswegen davon ausgehen kannst, das, autobiografisch gefärbt, wie weit, weiß man ja nicht. Jedenfalls hatte ich eigentlich das schon erwähnt, was ich sagen wollte, dass Gloves nämlich bekannt wurde durch der Drehbuchautor jetzt, durch die wunderbaren Baker Boys in den Jahren 1989 und sich dann aus dem Filmgeschäft zurückgezogen hatte, aber jetzt diesen Roman adaptiert hatte und versuchte, den an den Mann zu bringen, was ihm dann auch erfolgreich gelang und was dann zu einem Kickstart für seine Karriere wurde.
Mhm. Ja, und was ja auch irgendwie ganz typisch ist für so einen kleinen Film, so einen Independent-Film, Charakter getrieben, ist ja, dass sich zunächst kein Studio fand, das ihn produzieren wollte.
Ja.
Und erst als Michael Douglas auf das Drehbuch aufmerksam wurde, wie auch immer das passiert ist, ja.
Ja, der hat halt, es gibt ja verschiedene. Es gibt ja einfach irgendwie Regisseure, die wollen einen Film machen, sichern sich die Rechte und engagieren dann einen Drehbuchautor. Aber es gibt halt auch den anderen Weg, den ganz klassischen, dass jemand wie halt Gloves so ein Buch adaptiert, ein Drehbuch schreibt und das dann über seine Agenten zum Kauf anbietet, verschiedenen Studios, aber auch, wenn die Studios es halt nicht nehmen, weil die haben halt dutzende Bücher auf dem Tisch, dass dann wahrscheinlich der Agent auch hingeht und versucht halt an irgendeinen Star ranzukommen, der halt dann Interesse entwickelt und dann wahrscheinlich an den Agenten von Michael Douglas herangetreten ist und der dachte sich, das ist vielleicht eine gute Idee und hat es Douglas vorgelegt.
Genau, das war auch eine gute Idee. Weil Michael Douglas hat sich dann darum gekümmert, dass der Film produziert wird und konnte dann sogar Paramount als Geldgeber gewinnen.
Ja, und Michael Douglas hat übrigens für die Rolle 12 Kilo zugenommen und das machte er durch eine strenge Diät, die aus Pizza, Subs, also so Sandwiches und Bier bestand.
Ich wusste, ich muss meinen Bierkonsum einschränken, um wieder dünner zu werden. Ach ja,
naja.
ganz im Gegenteil zu Robert Downey Jr.
Ja.
Der befand sich damals auf dem Tiefpunkt seiner Drogensucht. Mhm. Oder man könnte eigentlich sagen, eher auf dem Höhepunkt seiner Drogensucht. Ja,
er war halt am Tiefpunkt seiner Karriere aufgrund des hohen Drogenkonsums.
Und während der Dreharbeiten war er eigentlich auf Bewährung und musste kurz darauf wegen Verstoßes gegen das Bewährungsauflagen, gegen die Bewährungsauflagen, wieder ins Gefängnis.
Nein, sogar. Also sogar ins Gefängnis. Davor war er noch auf Bewährung, aber weil er dann dagegen verstoßen hat, seinen Knast bekommen.
Scheiße.
Der Film wurde vor Ort in Pittsburgh gedreht und hier haben wir eine ganz ähnliche Geschichte wie bei Fargo, wo wir das Thema auch schon hatten. Dass Pittsburgh ja im Norden der USA eigentlich ein sehr kalter Ort ist und im Film liegt auch überall Schnee. Dummerweise brach in dem Jahr, als sie den Film drehten, ungewöhnlich früh der Frühling aus und daher mussten sie Unmengen an Kunstschnee einsetzen und haben auch ständig irgendwie Nadelbäume aufgestellt, um austreibende Büsche und anderes Zeugs zu verdecken damit.
Cool. Dieser erhöhte Aufwand für die Kulisse war nicht zuletzt wegen des Drehplans doppelt anstrengend.
Echt? Warum? Ja.
Normalerweise werden ja alle Szenen an einem Drehort nacheinander gefilmt.
Menschenskinder.
Aber hier wurde, wie auch bei The Shining, in chronologischer Reihenfolge gefilmt. Das heißt, sie sind erst hingefahren zum Friedhof und habe da Bilder gemacht. Und jetzt beim Friedhof waren sie nicht, weiß, ein dummes Beispiel. Also erst sind sie zu einem Ort gefahren, haben da die Szenen gedreht, dann sind sie zum nächsten Ort gefahren, haben da die Szenen gedreht und dann sind sie irgendwann wieder zurückgefahren zum ersten Ort. Ja. Und dann mussten sie ja wieder überall Nadelbäume aufstellen und Schnee ausstreuen.
Und zwar ist aber der Film 55 Millionen gekostet hat. Und unser letzter Funfact ist, dass Bob Dylan extra einen Song für den Film schrieb und zwar Things Have Changed.
Deswegen kommt er auch zweimal vor. Ne? Hast du mir nicht erzählt, dass er auch einen Oscar oder sowas?
Ja, das Grammy, wollte ich später bei der
Rezeption erzählen. Was kriegt man denn dafür?
Oscar für den besten Filmsong.
Ach so.
Kommen wir noch zu, nicht? Wenn wir uns um die Rezeption kümmern, kommen wir doch zur Analyse. Und zwar würde ich da zuerst gerne eben die Frage aufgreifen, handelt es sich hierbei um eine Screwball-Komödie?
Ja, das ist so ein bisschen dumm, dass ich die Definition von der Screwball-Komödie jetzt nicht so wirklich
gut, im Kopf dass habe. Du fragst, denn ich habe mal nachgeschaut und geguckt, was die Wikipedia uns über Screwball-Komödien zu sagen hat. Und zwar, erstes Kriterium ist, jetzt ist gerade mein Display ausgegangen. Viele Figuren in Screwball-Komödien fallen dabei durch ihr schrulliges, temperamentvolles, kindliches oder exzentrisches Verhalten auf. Mhm. Passt bei diesem
ja,
Film.
Ja, voll.
Es ist eine Beziehungskomödie, da wird's schon kritisch, weil klassischerweise haben wir ja ein Pärchen, einen Mann und eine Frau, ein Mann und eine Frau, die jetzt zum Beispiel bei Eternal Night da eben sich die ganze Zeit anzicken und dann am Ende doch verlieben. Das ist so ein klassisches Thema einer Screwball-Komödie. Ist hier halt ein bisschen komplizierter. Ein Konflikt zwischen Gegensätzen wird aufgemacht. Hatten wir zum Beispiel auch wie bei It Happened One Night. Sie war irgendwie die Milliardärstochter und er der arbeitslose Reporter. Also vor allem der Konflikt zwischen Mann und Frau am Ende des Films wird dann wird der Konflikt zwar nicht ausgeglichen, aber es kommt zu einer friedlichen Koexistenz der beiden. Es ist ein
Sinn. Ich dachte, die werden am Ende ein Paar.
Ja, ja, aber es ist meistens nicht so, dass sie irgendwie eine sagt so, ah ja, alles ist gut, sondern zum Beispiel bei wie heißt der von Billy Wilder mit Marilyn Monroe, der Film?
Manche mögen's heiß.
Genau, da ist ja dieser berühmte letzte Satz, so, wo dann der eine Typ zum anderen Typ sagt so, aber ich bin ein Mann, und der andere dann, nobody's perfect. Ich glaube, das ist symptomatisch dafür, dass die Konflikte nicht ausgeglichen werden, aber es zu einer Koexistenz kommt. Die Filme zeichnen sich durch eine hohe Dialoglastigkeit aus. Das ist hier definitiv auch der Fall. Besonders schnell gesprochene Dialoge. Ich hatte wir hatten damals irgendwie, glaube ich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich meine, wir hatten noch damals, dass ja auch der Begriff Screwball daherkommt. Also ein Screwball
ist, dass man sich einen Ball zuwirft,
so. Genau, ist irgendwie so ein angedrehter Ball im Baseball oder so, und dass eben die Dialoge hin und her fliegen wie die Screwballs oder so ähnlich, aber ich weiß es nicht mehr genau. Durch einen feinen und intelligenten Wortwitz.
Ja, joa, schon, ne?
Ein rasantes Tempo, phasenweise. Eine raffiniert konstruierte Handlung, definitiv, würde ich sagen. Also das ist schon, habe ich auch immer wieder mal gelesen, dass es schon sehr an einen Coen-Film erinnert, in was für absurde Situationen die sich immer wieder hineinmanövrieren. Und ich denke, ja, das ist eine raffiniert konstruierte Handlung. Die Grenze zur Farce, wo wir dann auch wieder bei den Coens wären, also ich weiß nicht mehr genau, was die Definition von Farce ist, aber das ist, glaube ich, auch so eine überdrehte, groteske Komödie, oder?
Ja.
Eine Farce. Es gibt viel visuellen Slapstick, haben wir auch zum Beispiel mit dem Hund oder dem Buch, was am Ende in den Fluss fliegt. Jetzt ist mein Display wieder ausgegangen. Mensch. Und Missverständnisse oder Geheimnisse zwischen den einzelnen
Figuren. Die gibt's wohl, ja.
Ja. Also ich finde den spannendsten Punkt eben, dass es eigentlich eine Beziehungskomödie ist und im klassischen Screwball eben eine Beziehung zwischen Mann und Frau. Es gibt zwar hier verschiedene Liebesaffären, also einmal gibt's Grady und die Kanzlerin, deren Namen mir irgendwie nicht einfällt. Dann gibt es, was auch so eine ganz wunderschöne falsche Fährte Sarah. Ist, die der Film legt, dass ja hier Hannah einfach so als Love Interest aufgebaut wird. So. Sie ist irgendwie die junge, hübsche Frau, die bei dem Professor wohnt und ihn anschmachtet, und du quasi nur darauf wartest, dass die was zusammen anfangen, und das aber halt einfach er dann nie in diese konventionelle Falle tappt, sondern dem einfach immer konsequent ausweicht, dass sie halt schon ein offensichtliches Interesse hat, aber er einfach in keinster Weise jemals in irgendeiner Form auf ihre Avancen eingeht.
Er hat ja eine andere.
Ja, aber also sag mal, wenn es eine klassische Hollywood-Komödie, dann, also ist ja Hollywood, aber in einem so eine sehr konventionelle Komödie, dann wäre er mit ihr im Bett gelegen.
Mit der Studentin.
Mit der Studentin. Dadurch hätte es einen Konflikt mit Frances McDormand gegeben. Die hätten sich entzweit, aber am Ende des Films wiedergefunden. Stattdessen gibt es hier dann jetzt noch eben auch dieses, gibt es noch als weitere Liebesbeziehung, oder wie genau, es wird nicht weiter ist erst am Ende des Films, man weiß nicht, was draus werden wird. Dass eben James und, wer ist der Verleger? Nein, der Lektor.
Terry.
Terry, der hat ja auch irgendwie so einen scheiß Nachnamen.
Ich hab's vergessen.
Egal. Also James und Terry, Crabtree, genau, nennt ihn immer Crabtree. Das ist ja eigentlich der scheiße Baum, oder? Aber wahrscheinlich anders geschrieben. Ja, also James und Terry, dass die eben eine homosexuelle Affäre, zumindest ein One-Night-Stand, und auch danach sind sie ja noch, hängen sie ja da zusammen rum, anfangen. Und trotz all dieser Konstellation, glaube ich, ist die eigentliche Beziehung die zwischen Grady und James. Weil die, ja, die haben halt zwar so eine klassische Mentor-Schüler-Beziehung, aber das ist schon so die zentrale Geschichte, die in dem Film erzählt wird. Und ich glaube, dass auch aus diesem Grund der Film eben diese ganzen homosexuellen Aspekte mit einbringt, die ja im Jahr 2000 auch noch nicht selbstverständlich waren für einen Film. So, also
Brokeback Mountain. Ja, heute nicht selbstverständlich.
Naja, das ist eben nach Brokeback Mountain schon wesentlich konventioneller geworden, in Filmen auch homosexuelle Liebesgeschichten zu erzählen, selbst wenn es immer noch nicht so oft gemacht wird und es immer noch meistens nicht über Hand halten oder mal einen Kuss hinausgeht. Aber dass hier ja irgendwie auch da eine Drag Queen, die hier dann noch irgendwie Transvestit genannt wird, aber.
Ja, das ist keine Drag Queen.
Was?
Das ist keine Drag Queen.
Ja, ich glaube, sie ist eine Drag Queen. Ich glaube nur, dass damals halt einfach die Terminologie noch nicht so ausgereift war und sie deswegen die ganze Zeit von Transvestit reden, aber ich glaube, es ist eine Drag Queen.
Nein, eine Drag Queen ist so übertrieben. Das ist ja so eine Showfigur.
Nee, umgekehrt. Transvestit ist jemand, der es nur für die Show sich als Frau kleidet und eine Drag Queen ist es, die eben darin ihren Stil findet.
Ein Transvestit ist jemand, der sich wie das andere Geschlecht kleidet.
Ja, aber nur für die Bühne.
Nee.
Definitiv. Nein, definitiv. Nein. Du bringst es gerade durcheinander. Nein, wenn du
bringst es nicht durcheinander.
Doch. Okay, wir reichen das im Blog nach. Wer hier recht hat. Ich. Aber jedenfalls, das halt, schleppt halt hier Terry am Anfang des Films einen Mann in Frauenklamotten ab und es ist ihm halt total egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Er sagt, redet davon, er hat immer davon geträumt, dass sich so eine Frau mal neben ihn setzt im Flugzeug und Grady weist ihn darauf hin, so, ja, hier ist es aber eigentlich ein Mann, so weiß schon, es ist ihm einfach wurscht, so. Mhm. Und also diese homosexuellen Beziehungsspielereien werden, glaube ich, einfach nur in den Film gebracht, um eben diese Hauptbeziehung, auch wenn sie komplett unsexuell ist, eben dann doch wieder in dieses Screwball-Schema einzupassen, was wir eben sehen. Es handelt sich um einen Beziehungsfilm und wir haben zwar hier eine ganz andere Art von Beziehung, eben Mentor-Schüler, aber die beiden sind trotzdem der Dreh- und Angelpunkt des Films. Es ist ja auch, dass sich da bei den beiden genau diese Gegensätze auftun. Eben er ist der alte Lehrer, der einen großen Erfolg gelandet hat, aber eben, also sie sind beide Wonderboys. Der Grady ist nur ein alter Wonderboy, der nichts mehr zustande bringt. Früher seinen großen Hit gelandet hat und jetzt total gefestigt ist, während der James. Ja,
gefestigt ist er nicht, eher festgefahren.
Genau, das kommt halt auch wieder ganz schön hinzu, dass er an der Oberfläche hat er ja ein total tolles Leben. Er hat hier irgendwie seinen Professoren sicheren Job. Aber er kifft halt zum Beispiel den ganzen Tag, weil er halt irgendwie auch nicht mit seinem Leben klarkommt und kriegt eben es auch nicht auf die Reihe, seinen zweiten Roman zu schreiben, sondern hat sich da festgefahren auf über 5000 Seiten. Während dann dieser Junge, der lügt ja die ganze Zeit, also du weißt sehr lange gar nicht, was es wirklich mit ihm auf sich hat, aber er hat offensichtlich, zumindest ist stark melancholisch, ich würde sogar sagen, er ist irgendwie depressiv und hat auf jeden Fall, ist in so einem ganz unruhigen und noch gar nichts ist irgendwie gesettelt in seinem Leben, aber er ist eben das große Talent und er hat den Roman in der Tasche, der ihn groß rausbringen wird, der ihn dann nur veröffentlichen muss, eben das. Also auf der einen Seite hat halt Grady alles, was James fehlt und auf der anderen Seite hat James auch genau alles, was Grady fehlt. Das ist so, macht diese gegensätzliche Beziehung aus. Ja, nein, vielleicht.
Das würde ich jetzt so nicht sagen, dass der eine das hat, was dem anderen fehlt, so, weil beide sind irgendwie einsam. Mhm.
Naja, Grady ist nicht wirklich einsam. Er hat ja eine Frau und eine Affäre.
Ja, gut, aber die Frau ist ihm davongelaufen und die Affäre hatte auch nicht, weil er sich nicht irgendwie zu ihr bekennen kann.
Nein, er hat sich schon süß und sauer auf ihn, weil er eben nie eine Entscheidung fällt.
Genau.
Und,
er weiß halt nicht, was er mit sich anfangen soll und steht unter Druck, weil was von ihm erwartet wird. Mhm. Und der Junge weiß halt auch nicht, was mit ihm, also was er will. Ja.
Ha.
Also ich finde nicht, dass die unbedingt gegensätzlich sind.
Ja, kommen wir nochmal zu dem Titel, Wonder Boys. Hat es eben schon angedeutet. Was ist denn ein Wonderboy, Paul?
Ich weiß nicht, ob ein Wonderboy sowas wie ein Wunderkind ist oder ein wunderbarer Junge. Ich weiß es einfach nicht.
Also der Begriff wird, wie wir Wunderkind verwenden. Also jemand, der halt in jungen Jahren Großes leistet. Und eben die Phase, in der James jetzt ist, er ist ein Junge, der aber einfach großes Talent hat. Und offensichtlich war Grady selbst auch ein Wonderboy, als er da die Tochter des Brandstifters geschrieben hat. Und leidet jetzt daran, dass er eben so
daran gemessen wird.
Genau. Jetzt ein bisschen wie ist halt, also er hat einfach seinen großen Hit als allererstes gelandet und hat jetzt eben das Problem daran anzuschließen. Und dann macht der Film auch so ein paar ganz nette Symbole für einfach auf. Einerseits eben, dass er in Pittsburgh spielt, und zwar ist nämlich Pittsburgh so eine ehemalige Industriestadt, die einfach so einen langen Niedergang hinter sich hat. Also die Pittsburgh selbst ist quasi ein Wonderboy. Die waren mal irgendwie stahlverarbeitende Industrie, hatten die da, waren entsprechend eine reiche, große Stadt in den USA, und als dann die ganze Industrie entsprechend in Billiglohnländer abwanderte, haben die halt seitdem mit großer Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Ein anderes schönes Symbol ist eben die Schreibmaschine, die Grady benutzt, was ja auch schon damals so ein antiquiertes Stück Technik ist und was dann auch am Ende schön kontrastiert wird, nämlich als in der letzten Szene, als dann er sein Leben auf die Reihe gekriegt hat, schreibt er seinen neuen Roman auf dem Laptop und wir sehen sogar, glaube ich, noch, wie er die Speichern-Taste drückt oder Speichern-Symbol anklickt, meine ich, bevor er Pause macht, um halt hier die
sein Baby in Empfang zu nehmen.
Genau. Und was halt auch so, also diese Schreibmaschine auch wieder so ein Symbol für den alten, verblichenen Ruhm ist, der, ja, er hat halt keine Sicherheitskopie mehr. Er ist schon, hängt einer vergangenen Zeit nach. Oh. Dann läuft der gute Mann die ganze Zeit in so einem Bademantel rum, der dem Dude alle Ehre machen würde. Also ist auch tatsächlich wieder so ein...
Ist er nicht irgendwie rosa oder so?
Genau, ein rosa, alter, ausgeblichener Bademantel. Das wirkt wirklich sehr, sehr wie in einem Coen-Film, finde ich. Und auch ein schönes Symbol, aber jetzt gar nicht mal für Grady und die Wonderboys, ist aber seine Herzdame, die Kanzlerin, fährt eine DS, also das Auto, das Göttin heißt.
Ja, sie ist halt auch einfach die perfekte Frau, ne?
Ja, das ist auch wieder so ein schöner, dass der Film halt nicht in Klischeefallen einbricht, ist, als sie ihm erzählt, dass sie schwanger ist und er, glaube ich, sagt auch den klassischen Spruch so, bist du sicher, dass es von mir ist? Und müsste sie ihm halt normalerweise nach Hollywood-Logik eine Riesenszene machen, so, und sie ist halt einfach total locker und hat überhaupt, also weil sie einfach so selbstsicher ist und so souverän und weiß, dass er halt im Grunde eben ein großer Junge ist, lässt sie sich da auf überhaupt keine Ego-Spielchen ein, sondern steht die ganze Zeit immer voll über ihm.
Aber andererseits ist sie ja nicht die perfekte Frau, weil sie ja einen Mann hat und eine außereheliche Beziehung.
Ja,
es ist ja keine Affäre.
Nein, sondern ich würde eher so, dass sie abgehoben ist. So, nicht? Erinnere dich an, wie ist das mit dem Gewächshaus, was James sagt?
Das sieht aus, so stellt er sich den Himmel vor.
Ja, oder sie, so. Und sie ist halt, das ist ihr Hobby, das Gewächshaus. Mhm. Also sie ist die Göttin tatsächlich. Also er ist ja auch wieder in dieser klassischen Heldenreise ein Punkt, der abgehakt werden ist. Meeting of the Goddess. Also das Treffen der Göttin, der perfekten Frau. So. Und das wird hier halt auf einer schönen Metaebene ihr diese Rolle zugeschrieben und zugleich entwindet sie sich jeglichen Stereotypen, die irgendwie mit dieser Rolle einhergehen. Das ist schon nice. Kommt schon das sagen. Ziemlich nice finde ich eigentlich auch Michael Douglas. Was hältst du so von Michael Douglas?
In dem Film finde ich ihn total klasse.
Und sonst?
Sonst mag ich ihn irgendwie nicht so. Also als Schauspieler schon, aber der spielt halt immer so einen Unsympathen, ne? Das hatten wir ja auch schon besprochen. Also ich kenne nur noch zwei weitere Filme mit ihm, zumindest fallen mir keine weiteren ein. Falling Down und Traffic. Mhm. Traffic mag ich insgesamt nicht so, den Film. Falling Down finde ich halt sehr gut und ja, Michael Douglas als Protagonist in dem Film ist halt einfach ein total widerlicher Kerl, der scheiße aussieht. Viel zu dieser Antipathie, die ich gegenüber Michael Douglas habe, ist, glaube ich, auch der Synchronstimme geschuldet.
Ja.
Wobei, hat mir nicht auch irgendwie die Originalstimme gehört? Die war doch recht ähnlich auch.
Das stimmt.
Also das ist einfach so ein Kerl, den ich eigentlich nicht mag, der aber wahrscheinlich ein sehr guter Schauspieler ist und in Wonder Boys gefällt er mir.
Ja, er ist hier ja voll gegen seinen Typ besetzt. So. Also er spielt hier halt, wie gesagt, den, so, er ist nicht richtig dick, so, aber halt schon gemütlichen, kiffenden Uni-Professor. Und sonst spielt er immer so zackige Businessman. Der hat ja auch unglaublich viele, irgendwie, ich kenne ihn so aus so vielen so Thrillern. Ja, und ich mag den auch nicht. Ich finde ihn auch immer irgendwie unsympathisch, schleimig nicht, sondern so. Ja, also ich würde zum Beispiel Falling Down komplett rausnehmen, weil Falling Down natürlich ist er da der Villain, aber das spielt er so grandios. Da finde ich ihn richtig gut. Und das war vor Wonder Boys immer so der einzige Film, in den ich ihn gut fand. Mhm. Während ich diese ganzen Basic Instinct und The Game und ach, keine Ahnung, hast nicht gesehen. Da spielt er irgendwie immer die gleiche Rolle und das ist alles irgendwie bäh. Aber hier finde ich ihn auch richtig gut, eben weil er so ganz anders ist und ich das so überzeugend finde, dass er auf einmal komplett anderen Stil drauf hat. Hört ihr eigentlich wieder die Ratten, die Paula hier angeschleppt hat und die jetzt hier wieder beim Podcast mega Stress machen?
Die knabbern aber nicht am Gitter. Du musst nur das Laufrad mal von der Scheibe wegstellen.
Ja, ich mach mal. Kommen wir zu Cameos, Zitate und Referenzen. Wie sagt man? Romanautor, Romancier, James Ellroy hat ein Cameo, und zwar ist er am Anfang auf der Party da. Und James Ellroy.
Da ist auch Michael Chabon.
Nee, es ist ja nicht der Romanautor von diesem Roman, sondern, hättest du mich ausreden lassen, wüsstest du das, derjenige, der den Roman L.A. Confidential geschrieben hat, nämlich der Film, den Hansen direkt vor diesem Film gedreht hat. Und der hat jetzt ein Cameo in diesem Film. Mhm. Ist einfach nur auf der Party am Anfang zu sehen. Zitate und Referenzen. Ja, da gibt es, also genau, einmal dieses Gewächshaus, was wir eben schon angesprochen haben, könnte ein Zitat an John Bormans Film Sardis sein, den wir unbedingt auch mal besprechen müssen, weil ich glaube, ich habe den mal in Harmontown, haben sie den mal besprochen, da muss eine Perle sein, in der, wie heißt er hier, der erste James Bond, Sean Connery in roter Badehose die ganze Zeit rumrennt oder Unterhose. Muss
wirklich. Wie heißt der Film?
Sardas aus dem Jahr 1974. Sardas. Ja, genau. Denn Harmon meinte, er liebt diesen Film, weil er im Gegensatz zu so Filmen wie Sharknado nicht die Absicht hatte, schlecht zu sein, sondern der Regisseur offensichtlich glaubte, er macht jetzt hier den neuen Citizen Kane und ist ganz grandios daran gescheitert. Und er muss wohl sehr peinlich sein. Aber jedenfalls gibt es da so irgendwie, keine Ahnung, haben da irgendwie Kristallhäuser einen religiösen Kontext in diesem Film.
Cool.
Deswegen ist da halt dieses Gewächshaus, könnte deswegen ein Zitat sein. Genau, was viel eher ein Zitat ist, dass eben die Track Queen wohl eine Anspielung auf Some Like It Hot ist, weil der ganze Film immer wieder sich um Marilyn Monroe dreht und deswegen.
Ach, habe ich gar nicht gecheckt, siehst du.
Ist das ziemlich eindeutig. Ja, und das dritte finde ich nicht so spannend, das haue ich in den Blog. Kommen wir zur Rezeption. Nämlich ist Wonder Boys leider sehr gefloppt. Der hatte beim, also er hatte einen ursprünglichen Release, der quasi null Interesse fand beim Kinopublikum, wo man dann vermutete, dass es damit zusammenhängen könnte, dass die Marketingkampagne sehr auf Michael Douglas zugeschnitten war und weil er eben gegen seinen Typ gecastet war, dass es ja entsprechend war, so dass man ihn kurz vor der Award Season im November 2000 nochmal re-released hat. Und dann eine neue Marketingkampagne aufgesetzt hat, indem man mehr das Ensemble betont hat, um zu zeigen, dass sie ja hier schon eine ganze Reihe großer Schauspieler am Start haben und nicht nur Michael Douglas. Aber der, was hatte Paramount, sagtest du, oder? War das?
Ja.
Ich finde nämlich gerade, achso, genau, doch. Der Chef von Paramount meinte noch so, ich weiß ja nicht, es hat noch nie einen Film, der re-released wurde, quasi, der ursprünglich gefloppt ist und dann re-released wurde, diesen Flop wieder gut machen konnte. Rob Friedman, von dem stammt das Zitat. Und er sollte leider recht behalten, auch der Re-Release von Wonder Boys brachte nichts, sonst wurde ein erneuter Flop.
Ich nicht, ja.
Wobei ich diese Aussage nicht, ich glaube, die ist falsch, weil ich habe mal gehört, dass Casablanca einen ursprünglichen Release hatte, der ein Flop war. Mhm. Und dann fanden die Nachkriegsverhandlungen oder die Verhandlungen der Alliierten zu Kriegsende in Casablanca statt. Und dann hat der Film einen Re-Release bekommen und wurde erst zu dem großen Welthit, der er heute ist. Von daher, das müssen wir noch mal vielleicht in einer eigenen Folge zu Casablanca ergründen. Ich glaube, Rob Friedman, der Chef von Paramount, hat sich hier geirrt. Also, letztlich nicht. Er hatte recht, dass der Re-Release bei Wonder Boys
leider nichts bringt. In diesem Fall hat er sich nicht geirrt, aber insgesamt schon.
Ja, der Film hat allerdings so recht wohlwollende Kritiken bekommen. Jetzt nicht irgendwie besonders euphorisch, aber auch nicht irgendwie schlecht, sondern die meisten fanden ihn schon ziemlich cool. Eine ganz spannende Anekdote gibt es dann noch um diese Geschichte, dass eben
James,
genau, dass James da auf dieser Party am Anfang begeistert mit, dass er von Hollywood-Schauspielern sagen kann, wann und weswegen sie Suizid gegangen haben. Und in der Kinoversion des Films taucht in dieser Liste der Schauspieler Alan Ladd auf. Und dann protestierte die Familie von Alan Ladd dagegen, dass er da in dem Film als Suizidant genannt wird. Und sagte halt, es hätte nie einen Abschiedsbrief gegeben und das wäre bis heute unklar. Und sie gehen eigentlich von einem Unfall aus, wie genau jetzt Alan Ladd gestorben ist, weiß ich nicht, weswegen sich dann das Produktionsteam dazu entschied, die entsprechende Szene, es war nicht mal, in dem Moment war Tom McGuire nicht mal im Bild, das heißt, sie mussten nur den Ton etwas verändern, auf der DVD, auf dem DVD-Release entsprechend zu ändern, aus Respekt vor dem Schauspieler und seiner Familie, um da nicht eine mögliche Falschbehauptung, er hätte Suizid begangen.
Was halt aber auch wieder zu dieser schrecklichen Stigmatisierung gehört, dass Suizid eine Sünde sei.
Hm.
Ja, das ist denen ja dann offensichtlich peinlich.
Ja, ich verstehe schon.
Und die wollen nicht, dass wenn man sagt, und die Familie meint, wenn ihr Verstorbener als Suizidant bezeichnet würde, würde man schlecht über ihn reden.
Ja, ja, hast du wahrscheinlich
recht. Also auch wenn tatsächlich Fakten anders stehen sollten, ja, ist es halt dieses schreckliche Klischee, mit dem aufgeräumt werden sollte, dass Suizidanten schlechte Menschen seien.
Ja, ja, sehe ich genauso. Hast du recht. Preise und Bestenlisten. Wie du schon sagtest, Bob Dylan hat sowohl den Oscar als auch den Golden Globe für den besten Song gewonnen für diesen Film. Michael Douglas wurde ausgezeichnet, ebenfalls, hatte nur eine Nominierung. Aber zumindest, also ich weiß nicht, ob er einen Golden Globe bekommen hat oder nur eine Nominierung, kriege ich gerade aus meinen Notizen nicht raus, aber er hat einen BAFTA Award gewonnen, also vom British American Film, bla. Mhm. Genau, und der Gloves wurde zusammen mit Chapman für das Drehbuch geehrt von der USC Scripter Award für das Best Adapted Screenplay. Und das American Film Institute hat den Film auch in die Liste der besten Filme des Jahr 2000 gewählt. Noch ein paar Zitate und Referenzen habe ich zum Abschied.
Zum Abschied?
Zum Abschied, genau. Zum Beispiel, ganz lustig ist, in Iron Man 2 nennt wird Tony Stark in einer Szene mal als Wonderboy bezeichnet, was wohl eine ziemlich eindeutige Referenz auf Downeys Auftritt im Film sein dürfte. Mhm. Also natürlich passt das auch von der Geschichte her, aber es passt schon auch. Und noch lustiger ist, im Film Tropic Thunder von, ach, wie heißt er? Na egal, ihr wisst, ich kann mir keinen Namen merken, aber ihr wisst alle, von wem er ist hier. Jedenfalls, im Film Tropic Thunder gibt es so einen gefakten Kinotrailer, in dem Tobey Maguire und Robert Downey Jr. als Forbidden Lovers auftreten. Und was eben auch wieder auf ihre Liebesaffäre in Wonder Boys anspielt.
Das ist keine Liebesaffäre, das ist eine reine sexuelle Affäre.
Das weiß ich nicht so, weil, guck mal, auf dieser, eben am Ende, als sie da bei dieser Abschlussfeier vom Literaturfest sind, oder wie es hieß, Wordfest, da sitzen sie immer noch nebeneinander und ich interpretiere, also das Ende ist definitiv offen, aber ich interpretiere da schon eine positive Zukunft hinein. Mhm. Und ich finde es auch so einen ganz schönen Arc eigentlich, dass halt James, der so die ganze Zeit ja auch mit dieser Lügerei irgendwie verloren ist und nicht weiß, was er will, dass er dann halt herausfindet, wie seine wahre sexuelle Orientierung ist und dann vielleicht...
Vielleicht ist er dann gar nicht mehr so unglücklich.
Genau, wenn er erstmal mit Crabtree eine
Das kann natürlich Beziehung sehr belastend eingeht. Sein. Ja.
Aber man weiß es nicht, das bleibt offen, das Ende. Offen bleibt nicht unser Ende. Erzähl uns mal, Paula, wie viele Punkte der Film auf der Liste von 1 bis 100 kriegt.
89.
Ja. So viel kriegt er von mir nicht.
Nee, wie viel kriegt er von dir?
Er kriegt von mir 75.
Ah, so wenig.
Nein, 75, ein guter Film. Es ist so ein, eben so ein netter Film. Ein Film, den schaue ich mir immer mal wieder gerne an. Ja. Der macht mir Spaß, aber es ist jetzt auch nicht ein Film, der mich großartig bewegt. Nicht mehr. Er hatte seine Zeit, so klar, vor 10 Jahren, als ich Student war, selbst auch melancholisch mitunter unterwegs. Da hat er mich mehr berührt als heute, wo ich irgendwie gefestigter Familienvater bin. Aber er ist auf jeden Fall sehenswert und ihr solltet ihn euch alle anschauen. Es ist eine Schande, dass er so unter dem Radar läuft. Er ist ein versteckter Diamant. Hidden Gem. Bevor wir uns verabschieden, habe ich mir was Neues ausgedacht. Nein, falsch. Bevor wir uns verabschieden, haben wir uns was Neues ausgedacht. Und zwar werden wir als nächstes den Film Diary of a Teenage Girl besprechen. Und zwar in unserer Reihe Regisseurinnen. Und warum ihr euch die Folge anhören solltet, wird euch jetzt Paula erzählen.
Die Schulszenen von Diary of a Teenage Girl wurden in der Lincoln Middle School in Alameda, Kalifornien, vielleicht gedreht. Da die Schulleitung aber moralische Bedenken gegen den Inhalt des Drehbuchs anmeldete, bekam die Crew nur die Genehmigung, nachts dort zu filmen. Wie sie dieses Problem löste, erfahrt ihr im nächsten Spätfilm.
Und warum der Film möglicherweise moralisch bedenklich ist für eine Schule, werdet ihr dann genauso erfahren. Wir hören uns bald wieder. Die Vorbereitungen sind schon weit vorangeschritten mit Diary of a Teenage Girl.
Bis dahin.
Genau. Macht's gut.
Tschüss.
Man hört sich.